Das ist Radio Chico. Wir senden immer noch live vom ersten Friedenssymposium. Der Erich Hambach war schon mal bei uns an der Weltfriedenswoche und jetzt haben wir ihn wieder am Telefon, weil er gerade erst in der Schweiz war. Herzlich willkommen bei Radio Chico, Erich Hambach.
Ja, hallo. Ich grüße euch auch alle, ihr lieben Zuhörer und das Team von Radio Chico. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein.
Ja, die kommen ja jetzt gerade von Chur, von einem Friedensevent. Könnt ihr uns kurz sagen, um was es dort ist gegangen?
Ja, das war jetzt am Wochenende eine große Konferenz in Chur. Dort haben verschiedene Referenten eben zu 3000 Zuhörern gesprochen. Das waren Gäste aus der ganzen Welt auch da. Und dort ging es eben um verschiedenste Themen. Also zum Beispiel hat eine Professorin auch gesprochen aus Deutschland, die den Menschen eben auch die Fähigkeit beibringen kann, quasi sehen ohne Augen, also wie man auch mit anderen Wahrnehmungsorganen wieder sehen kann. Also arbeitet die eben mit kranken Menschen. Und ich durfte dort eben auch zu den Gästen sprechen über das Thema der kommenden Bargeldabschaffung, also mal ein Thema aus dem Finanz- und Wirtschaftsbereich mal aufzuklären und eben auch über die Friedensbewegung, über die Friedensarbeit und Lösungen, die so im Sinne der Menschheitssymbole aller möglich sind. Darüber durfte ich eben jetzt bei der Konferenz auch sprechen gestern.
Und auf was für Ziele oder Lösungen sind Sie gekommen?
Zum einen für das Thema aus dem Finanzbereich mit der Bargeldabschaffung. Da ist es einfach mal ganz wichtig, der Aspekt, dass man natürlich immer möglichst bar bezahlt, weil nur wenn wir das Bargeld weiter benutzen, dann wird es eben nicht verschwinden. Und das ist auch ein wichtiges Thema, dass man eben nicht das Bequemlichkeit des Plastikgeldes immer nur vorzieht. Man muss es eben einfach anwenden und tun. Also die Menschen müssen in die Handlung kommen und eben es auch anwenden. Ansonsten könnte es schon sein, dass es verschwindet und dann wäre es mit der Freiheit auch wieder ein Stückchen weniger. Also wir sollten schon dafür sorgen, dass das Bargeld unterhalten bleibt. Und da habe ich eben auch verschiedene regionale Lösungen vorstellen können, dass man sich eben vor Ort vernetzt, vielleicht auch das Geld durchaus mal von der Bank holt und eben vor Ort investiert. Vielleicht eben dem Imker hilft, dem Landwirt, der vielleicht auch ein Darlehen bei der Bank hat, lieber dort Geld investieren direkt. Also in diese Richtung gingen, also was das Finanzthema angeht, gingen eben die Lösungsvorschläge. Und das andere war dann eben, wie gesagt, der Bereich der Friedensarbeit. Und darüber konnte ich eben auch sehr ausführlich sprechen.
Gut, also jetzt zuerst zu dem Bargeld. Sie haben ja sogar ein Buch herausgegeben, das heißt Bargeld.at, Scheiden tut weh. Sie schreiben hier, dass das Ende der persönlichen Freiheit bedeuten würde, wenn es kein Bargeld mehr geben würde. Sie haben es jetzt auch vorher schon betont, aber was hat es jetzt wirklich mit dem Frieden zu tun, wenn es kein Bargeld mehr gibt?
Ja, also letzten Endes, wenn es kein Bargeld mehr gibt, so wie ich es im Buch eben auch beschrieben habe, dann verschwindet eben ein Stück persönlicher Freiheit, ein Stück persönlicher Selbstbestimmung, auch im Konsumverhalten. Und da gibt es jetzt viele, die heute auch sagen, naja, also wenn das Bargeld verschwindet und alle meine Zahlungsvorgänge gespeichert sind, elektronisch mit digitalen Bezahlungen, ist nicht schlimm, ich habe eh nichts zu verbergen. Das ist so ähnlich, wie ich eben sagen würde, muss ich jetzt Edward Snowden mal zitieren. Ja, das ist doch mir egal, wenn alles abgehört und überwacht wird und Meinungsfreiheit ist mir auch nicht wichtig. Da sagt Edward Snowden eben, naja, also wer nicht für Meinungsfreiheit ist, der hat dann eben auch nichts mehr zu sagen. Und ähnlich ist es eben auch mit dem Bargeld. Also wenn das Bargeld verschwindet und ich werde nur noch kontrolliert, ist nicht schlimm, weil ich habe nichts zu verbergen. Das ist eben eine bedenkliche Entwicklung, weil nur wenn wir letzten Endes ein bisschen selbst bestimmen können im Konsumverhalten, und das ist eben mit Bargeld auch noch sehr gut möglich, dann ist es eben auch ein Stück Freiheit. Und nur wenn der Mensch sich frei bewegen kann, dann kann er eben auch ein bisschen mehr sich für den Frieden einsetzen. Ich stelle mir gerade einmal vor, ich möchte auf eine Friedenskonferenz anreisen in ein anderes Land, und es gibt kein Bargeld mehr. Und es ist ja durchaus so, dass Menschen, die sich für Frieden einsetzen, nicht immer so gerne gesehen werden. Dann kann man also ganz leicht mir die Einreise oder überhaupt die Möglichkeit untersagen, dass ich irgendwo hinreisen kann. weil einfach mein Konto vielleicht mal blockiert ist. Solche Fälle gibt es ja leider schon sehr zahlreich.
Also Kontrolle. Wenn es kein Bargeld mehr geben würde, würden wir viel mehr kontrolliert werden und man könnte sich aber viel mehr für den Frieden einsetzen, wenn es noch Bargeld geben würde. Aber jetzt Frage, wird das wirklich kommen? Sind Sie sich sicher, also wie sicher sind Sie sich, dass das Bargeld bald schon Vergangenheit sein wird?
Ja, also ganz sicher bin ich mir noch nicht, dass das Bargeld verschwinden wird, weil sich eben doch immer mehr Widerstand durch die Aufklärungsarbeit, die viele andere und eben auch ich mache in diese Richtung, so auch mit diesem Buch. Aber es liegt eben an uns Menschen. Also die Bankenwelt und die Finanzindustrie, die möchte eben das Bargeld abschaffen. Das sagen auch viele Nobelpreisträger, die von den Notenbanken vorgeschickt werden, wie zum Beispiel Kenneth Rogoff. Bargeld ist der letzte Feind der Negativzinsen. Man möchte also gerne Negativzinsen noch viel, viel stärker einführen von -5, -6%. Weil wenn es kein Bargeld mehr gibt, kann der Mensch auch sein Geld nicht mehr von der Bank holen. Und dann wäre man eben dieser schleichenden Enteignung von beispielsweise Negativzinsen hilflos ausgesetzt. Und das möchte die Finanzindustrie und die Politik eben sehr, sehr gerne durchsetzen. Wir haben da auch einen ganz klaren Plan, der ist auch öffentlich nachvollziehbar für jeden, so wie ich es auch in meinem Buch eben beschreibe. Und es liegt eben wirklich an uns Menschen, dass wir überall aufstehen und eben auch für das Bargeld einstehen. Weil wenn es nicht mehr gibt, wir können unser Geld nicht mehr von der Bank holen und dann geht es eben noch mehr Kontrolle. Und das wäre eben nicht gut, auch im Sinne von Freiheit und Frieden.
Wie sind Sie jetzt da drauf gekommen, so über zu diesem Bargeld, dieser Link zwischen Freiheit und Bargeld anfänglich? Oder zum Beispiel, als Sie sich entschieden haben, dieses Buch zu schreiben, was für Gedanken sind Ihnen da durch den Kopf?
Oh, das wird wahrscheinlich jetzt die Sendezeit insgesamt sprengen. Aber ich war ja, wie Sie schon wissen, früher 30 Jahre lang als Trainer, als Kommunikationstrainer in der Finanzbranche eben tätig für Berater, für Finanzberater. Die habe ich im Bereich Kommunikation trainiert und ich musste eben immer mehr feststellen, dass nicht alle Produkte also den Menschen dienen. Die sind eigentlich nur für die Industrie gut, damit dort Gewinne abgeschöpft werden. Und wie mir das eben klar wurde, dass ich eigentlich in einem Bereich arbeite, der den Menschen nicht unbedingt Gutes will, habe ich mich dann eben entschieden, mich dort zu verabschieden, die Menschen aufzuklären. Und so kam ich eben auch zu diesem Buch. Und ich habe dann erstmal die Geschichte des Finanzsystems hergeleitet, wie das Geld überhaupt entstanden ist, wo das Zinseszinssystem eingeführt wurde. Das ist eben nicht richtig, wie es an den Universitäten überwiegend gelehrt wird. Manchmal ist die Geschichte eben auch ein bisschen anders. Und so ist es auch mit vielen, vielen Finanzprodukten, wo ich festgestellt habe, da sind so viele Paragraphen und Kleingedruckte, die kein Mensch versteht bei irgendwelchen Anlageprodukten mit so viel versteckten Kosten. Und deshalb gibt es eben 90% der Kunden, die irgendwelche Produkte bei Versicherungen der Banken abschließen, die oftmals froh sein müssen, wenn sie das überhaupt wieder rausbekommen, was sie eingezahlt haben. Und der Rest ist in irgendwelchen Kosten und sonstigen Vertrags, ja, Fallstricken irgendwo verschwunden. Also das ist alles nicht schön im Sinne der Sparer. Und da hatte ich manchmal schon, ja, was soll ich sagen, wenig Hoffnung. Wie soll man da überhaupt eben etwas ändern? Aber eben durch die Verbreitung der Informationen, das mache ja nicht nur ich, sondern auch viele andere, verstehen doch immer mehr Menschen, was im Finanzsystem selbst wirklich los ist. Und dass wir dort durchaus die Dinge ein bisschen selber in die Hand nehmen sollten.
Ja, viele Menschen habe ich auch schon sagen gehört, sie sagen, das Geld, wenn es nicht bar ist, ist sicherer, weil mir das ja dann niemand klauen kann. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist aus meiner Sicht in keinster Weise richtig, weil gerade die offiziellen Studien aus den letzten Jahren, ob das jetzt vom Bundesfinanzministerium aus Deutschland sind, vom Internationalen Währungsfonds und vielen anderen Institutionen, die sagen heute ganz klar aus, dass je weniger Bargeld es gibt in der Verwendung, gibt es umso mehr Cyberkriminalität. Und wir haben alleine in Deutschland im Jahr 2016 einen wirtschaftlichen Schaden an Cyberkriminalität, also nur in einem Jahr, nur in Deutschland, der ist größer als in 30 Jahrzehnten, also in 30 Jahren weltweit vorher auf der ganzen Welt mit Banküberfällen geraubt wurde. Das war weniger als in einem Jahr in Deutschland letztes Jahr Wirtschaftskriminalität mit Cyberkriminalität eben an Schaden verursacht hat. Also ich sehe das eher umgekehrt. Je weniger Bargeld es gibt, desto mehr Kriminalität gibt es. Und auch der neue Bereich der sogenannten sicheren digitalen Währungen mit Bitcoin und Co., auch da scheint einiges nicht zu stimmen. Also das heißt ja, das ist ganz sicher und nicht zu knacken. Dennoch wurden im ersten Quartal 2016 an einer Bitcoin-Tauschbörse Bitcoins im Wert von 60 Millionen Dollar gestohlen, obwohl das angeblich gar nicht möglich ist. Also da scheint auch einiges anders zu sein, wie uns das erzählt wird. Also ich bezweifle das sehr stark, dass digitales Geld sicher wäre. Auch wurden alle Facebook-Accounts, ich meine, das war in 2015, ohne dass es einer mitbekommen hatte. Und wenn man da nur von jedem Account einen Dollar abgebucht hätte, dann wäre sofort ein Schaden gewesen von 1,6 Milliarden Dollar. Also das ist heutzutage leider Gottes so, dass durch diese digitale Vernetzung, Internet aller Dinge und dergleichen, was hier alles noch kommen wird, die Sicherheit eher abnimmt. Und da ist Bargeld durchaus ein Schutz davor, dass man noch mehr ausgeraubt wird.
Also Bargeld ist sogar sicherer als digitales Geld, würden Sie sagen?
Auf jeden Fall. Wenn man sich die konkreten Zahlen anschaut weltweit, lässt das alles keinen anderen Schluss zu. Und das ist ja auch im Bereich der, wie es jetzt hochkommt, Paradise Papers, Panama Papers, die ganzen Bereich der Steuerhinterziehung und dergleichen, was da alles gemacht wird, da ist die Währung ja alles andere als Bargeld. Also diese ganzen Steuerhinterziehungen, die ganze Geldwäsche mit diesen ganzen Firmenkonstrukten, die da geschaffen wurden, das läuft ja alles ohne Bargeld. Also das ist nicht so, wie uns das offiziell erzählt wird. Das wage ich doch sehr stark zu bezweifeln.
Bargeld gleich Freiheit, gleich mehr Einsatz für den Frieden. Das ist es ja auch, was es um heute in Chur gegangen ist. Wie machen Sie es, dass die Leute Ihnen das wirklich glauben? Wie bauen Sie so einen Vortrag auf?
Also ich baue das in der Regel so auf, dass ich zunächst mal den aktuellen Zustand des Finanzsystems weltweit beschreibe. Daraus kann man dann unschwer erkennen, dass in dem Moment, wo irgendwann in den nächsten Jahren die Zinsen steigen werden, wird das Finanzsystem der heutigen Welt eben Probleme bekommen. Vielleicht wird es wieder zu starken Währungsreformen bekommen. Also da wird das Geld und Vermögen der Menschen noch mehr verschwinden. Das leite ich eben erstmal her. Dann zeige ich auf, was die Politik, die Finanzindustrie für einen Plan zur Bargeldabschaffung hat. Und nachdem ich die Menschen darüber informiert habe, spreche ich eben dann sehr stark in meinen Vorträgen, so wie auch im Buch, schwerpunktmäßig über alle möglichen Lösungen, also zeige auf, was wir alles konkret tun können. Und da spielt das Thema Frieden halt auch eine ganz wichtige Rolle, weil eines ist klar, viele Menschen erkennen, so wie es jetzt auf der Welt ausschaut, sei es die Kriege, sei es Umweltverschmutzung, sei es viele andere Probleme mehr, erkennen ja immer mehr Menschen, weiter wie bisher ist keine Option. Also wir müssen etwas verändern. Aber damit wir etwas verändern können, um eine bessere Zukunft zu gestalten, ist Frieden nötig. Weil wenn kein Frieden ist, dann ist der Mensch im Angstmodus, er ist im Stressmodus, er ist im Hamsterrad, er ist in Panik. Und in diesem Gefühlszustand, wenn man sich befindet, im Stressmodus, im Panikmodus, dann ist man als Mensch nicht in der Lage, sich positiv um eine Veränderung zu bemühen. Und deshalb ist eben mein Ansatz auch in den Vorträgen immer, wir brauchen als allererstes einmal Frieden auf der Welt, weil nur wenn Frieden ist, können wir in Ruhe all die Probleme auf der Welt angehen, die eben der Verbesserung bedürfen. Und deshalb setze ich mich auch so stark für die Friedensarbeit ein.
Genau, Sie setzen sich nämlich nicht nur bei dem Bargeld, sondern Sie sind auch bei dem Friedensweg mit dabei. Beim Friedensweg wird gepilgert und zwar kann jede und jeder mitpilgern. Herr Hambach, warum haben Sie sich entschieden, sich beim Friedensweg zu engagieren?
Ja, also das war einfach genau der Punkt. Natürlich wissen wir, der innere Frieden ist genauso wichtig wie der Frieden im Äußeren. Aber ich habe eben erlebt, dass viele Menschen, wenn man sich unterhält, dann sagen, ja, das ist alles richtig, aber was kann ich denn schon machen? Und ich wollte als Initiator dieses Friedensweges eben auch zeigen, dass jeder für Frieden etwas machen kann. Und wir müssen es eben auch sichtbar machen und wir müssen etwas tun. weil wenn jeder nur zu Hause sitzt und mit einem Computerzeiger irgendwo im Internet rumsucht und mit ein paar Mausklicks, kann man die Welt eben nicht retten, sondern wir müssen uns verbinden als Menschen, wir müssen in die Handlung kommen. Es hat ja auch Dalai Lama und viele andere Lehrer gesagt, Frieden wird nicht nur möglich sein durch Beten und Meditieren, wir müssen es auch tun, also in die Handlung kommen. Und zum Thema Handlung, das war somit die Grundidee, wenn viele Menschen unterwegs sind für den Frieden pilgern, dann erkennen wir, wie viele wir eigentlich sind. Wir tun auch etwas gemeinsam und aus dem einfachen Grundsatz, gemeinsam sind wir stark und können wir viele schaffen. Das waren so die Grundideen eben zum Friedensweg, das als Pilgerbewegung zu machen. Und deshalb haben wir das eben initiiert und jetzt wird es gerade aktualisiert und wird im nächsten Jahr und in den Folgejahren eben auch weitergehen. Und wir vernetzen jetzt eben alle Friedensbewegungen international immer mehr. Und es wird also immer globaler und immer größer, diese Bewegung.
Wie viele Leute pilgern denn da damit?
Also ich kann ja bis jetzt nur sagen, im Monat Mai diesen Jahres, wo es jetzt zum ersten Mal stattgefunden hat in diesen 20 Tagen, waren es weltweit, wenn man alles zusammenzählt, genau wissen wir es natürlich nicht, aber das, was bei uns ankam, das war etwa 1 Million Menschen weltweit im Monat Mai, wenn man alle 20 Tage zusammenzählt. Und es ist zu erwarten, dass in der Zukunft eben noch deutlich mehr wird.
Jetzt, Sie haben es schon vorher erwähnt, Sie werden auch größer. Können Sie schon etwas verraten über irgendwelche Projekte, die vielleicht schon in Planung sind?
Ja, so ein bisschen was kann ich verraten, ohne dass es jetzt wirklich schon final feststeht, weil das wollen wir auch nicht zu früh veröffentlichen. Aber was die Idee ist, dass es im nächsten Jahr eben auch wieder einen Pilgerweg geben wird. Ich möchte über den Termin noch nichts verraten, aber es wird nicht im Winter sein, sondern eher in etwas wärmerer Jahreszeit. Das wird dann an 9 Tagen stattfinden, über 2 Wochenenden. Und es wird auch wieder überall auf der Welt stattfinden. Aber es wird eben auch in Deutschland ein Friedenscamp geben, wo am Ende dieser 9 Tage eben die Menschen auch zusammenkommen können. Das ist das eine, was geplant ist. Dann könnte es sein, dass am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, die nächstes Jahr im Frühjahr ist, es eben auch eine große Friedensversammlung geben wird, nach dem Motto, wenn die Mächtigen der Welt sich zur Sicherheitskonferenz treffen und für Sicherheit sorgen wollen, in Klammer, da geht es ja auch sehr viel um Macht und Kontrolle, Klammer zu, von der Friedensbewegung eben auch, und kümmern uns um das Thema Frieden. Also da auch so eine Konferenz zu organisieren, ist eben eine Idee. Dann sind wir ja auch dabei, verschiedene andere Friedensprojekte zu planen. Wir hatten im September in der Nähe von München auch ein Benefizkonzert für die Friedensbewegung veranstaltet. Ja, und da gibt es noch eine Menge mehr Ideen, über die ich jetzt aber noch nicht so viel verraten möchte, weil es erstmal ansteht, mit den ganzen anderen Friedensbewegungen noch Gespräche zu führen, um da eben auch gemeinsame Ideen zu entwickeln, was wir gemeinsam alles tun können.
Das Pilgern ist etwas, das bei euch sehr im Mittelpunkt steht. Sind Sie auch schon mal gepilgert selber?
Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, vor dem Friedensweg noch nicht in der Form des Pilgerns, obwohl ich immer schon gerne und viel in der Natur war und eben durch die Natur gewandert bin. Aber jetzt im Monat Mai dieses Jahr 2017 bin ich eben mit einer Gruppe von Menschen dann von Passau aus, in Niederbayern liegt es ja, zu Fuß gepilgert für den Friedensweg, dann über Österreich mit Salzburg, dann wieder zurück nach Deutschland über den Chiemsee, dann nach München gepilgert, also 20 Tage, etwa 450 Kilometer mit vielen Menschen, wo wir dann am 28. Mai in München am Marienplatz zusammenkamen mit 1500 Menschen zu einer ersten großen Münchner Friedensversammlung.
Ist das Ziel des Pilgerns hier bei Ihnen erreicht worden?
Ja, also wir konnten da zum einen sehr viel spüren. Wir haben ja auch einige größere Meditationen gemacht unterwegs mit vielen Menschen. Und wir haben auch feststellen können, als Ergebnis dieses Pilgerweges unter anderem, dass in München dann im Monat Juni, also die 4 Wochen nach dem Pilgerweg, hat die Kriminalitätsrate um 50% abgenommen, direkt am Tag nach der Friedenskonferenz, die wir gemacht haben. Also das konnten wir quasi statistisch eben auch sehen, dass es eine Wirkung hatte. Und unterwegs habe ich sie erlebt durch viele Gespräche und Begegnungen der Menschen untereinander, dass sich einfach Konflikte gelöst haben, die man vorher mitgebracht hat. Bei manchen sind sogar Krankheiten verschwunden. Also das sind viele Dinge zu spüren gewesen, aber es sind auch relativ viele Wunder, wenn man so möchte, auf dem Weg sind durchaus auch passiert und für mich zu beobachten gewesen.
Sie setzen sich für das Bargeld ein. Sie sind engagiert beim Friedensweg. Sie machen bei der Radicico Weltfriedenswoche mit, beim Radicico Friedenssymposium. Was gibt Ihnen den Ansporn dazu?
Das ist irgendwie die Erkenntnis gewesen, wenn ich später mal gefragt werde, rückblickend, wo warst du denn eigentlich, als die Zustände der Welt sich verschlechtert haben, wie es immer mehr Krieg gab? Wo warst du denn und was hast du gemacht? Und wenn ich mir da eine Antwort überlegt hätte und ich hätte eben nichts gemacht, da ist mir klar geworden, also ich muss jetzt aufstehen, ich muss mich bewegen, ich möchte einen Beitrag dafür leisten, dass die Welt wieder ein bisschen ein besserer Platz wird, dass ich einen Beitrag leisten kann, damit die Welt wieder eine Chance auf Frieden hat und dass es eben am Planet wieder werden wird, wo es der Umwelt besser geht, wo die Menschen wieder sich erkennen, dass wir eine Menschheitsfamilie sind, dass wir wieder in Frieden miteinander leben und kooperieren können. Das ist mir alles klar geworden und ich habe mich eben entschieden, dafür einen Beitrag leisten zu wollen. Und das macht mir einfach eine so große Freude, dass ich mir gar nicht überlegen muss, wo kommt da die Energie oder die Kraft dafür her. Also ich bin da einfach von dieser Friedensarbeit so begeistert und motiviert, das passiert einfach. Also da muss mich gar keiner mehr irgendwie motivieren.
Wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer auch seinen Beitrag leisten möchte, was sollte er machen?
Ja, also wenn jemand einen Beitrag für Frieden mal ganz generell leisten möchte, dann kann ich da im Prinzip nur zwei Dinge erstmal anregen. Es ist immer sehr, sehr wichtig, sich auch mit dem eigenen inneren Frieden und mit dem direkten Umfeld zu beschäftigen. Weil wenn ich in mir keinen Frieden habe oder eben auch mit dem Nachbarn immer im Streit bin, dann ist es auch sehr schwierig, einen Beitrag für den Frieden in der Welt zu leisten. Und so wäre es die erste Aufgabe für jeden, sich mit den eigenen Themen, wo man eben im Unfrieden ist, mit sich selber, der Familie oder mit den Nachbarn oder mit wem auch immer, sich dort eben hinzubewegen und dort auch für Frieden zu sorgen. Als Beispiel, wir können uns heute, glaube ich, nicht mehr leisten, dass sich zwei Nachbarn streiten, weil der Obstbaum über den Gartenzaun wächst und der Nachbar will es dann abschneiden oder verklagen sich gegenseitig. Also wenn es bei einem Kleinen schon nicht funktioniert, wird es auch mit dem Frieden auf der Welt sehr schwierig. So finde ich, ist das erste Punkt sehr wichtig, dass man eben auch im direkten eigenen Umfeld sich für Frieden einsetzt und die eigenen Themen erstmal in den Frieden bringt. Und das Zweite, dass man eben dann sich auch im Außen ein Thema sucht. Das kann eine Bewegung sein, das kann einfach gute Gedanken sein, die man macht, das kann ein Gebet sein, alleine oder eben auch mit anderen gemeinsam, dass man sich also einfach ein Thema sucht, wo man selber merkt, da zieht es mich vom Herzen hin, da habe ich ein Gefühl, da kann ich etwas bewegen. Und das beispielsweise unter www.friedensweg.org sich dort anzuschließen oder bei anderen Friedensbewegungen und einfach irgendwie einen Beitrag für sich selber finden, den man für die globale Friedensbewegung, die wir als Menschheitsfamilie eben brauchen, dann auch beisteuern kann. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da muss jeder nur ein bisschen kreativ sich auf die Suche machen. Dann wird er auch etwas finden, wo er im Außen etwas Sichtbares für den Frieden beisteuern kann.
Im eigenen persönlichen Sinne, aber dann auch im großen Sinne Frieden schaffen. Wenn jetzt jemand mitpilgern möchte, dann finden wir auch auf dieser Webseite die Informationen.
Richtig, und zwar wird das für 2018 allerdings erst kurz vor Weihnachten wieder aktualisiert werden, weil wir einfach noch viele Projektplanungen abschließend zu haben. Aber grundsätzlich auf der Seite eben von friedensweg.org sich im Newsletter eintragen. Da gibt es einen Bereich, kann man draufklicken, sich anmelden. Dann kriegt man automatisch die Infos, wenn die nächsten Dinge veröffentlicht werden. Oder eben auch regelmäßig auf die Webseite im Bereich Termine schauen. Da wird es dann auch drinstehen. Aber am sichersten ist es, sich zu informieren, wenn man sich einfach im Newsletter einträgt. Dann kriegt man alles mit.
Vielen Dank, Herr Hambach. Haben Sie sich die Zeit genommen, um Radio Chico ein Interview zu geben? Ich bin sicher, wir werden hier im Radio noch ganz viel vom Friedensweg hören.
Ja, das denke ich auch. Da gibt es einiges zum Berichten. Richtung Jahresende, auch im nächsten Jahr. Und ich freue mich heute schon drauf, auch Teil eurer Weltfriedenswoche sein zu dürfen im nächsten Jahr. Und auch schon, wenn wir uns endlich auch alle mal persönlich kennenlernen dürfen. Und in dem Sinne einen ganz lieben Gruß an eure Zuhörer draußen. Überlegt euch alle, dein Beitrag für den Frieden geht immer irgendwo zu leisten. Und gemeinsam kriegen wir alles hin, alles ist möglich. Und schön, wieder bei euch gewesen zu sein.
Vielen Dank, Herr Hambach.